Jekaterinburg. Sorg lief durch die Seitenstraßen. Sein Körper war schweißüberströmt. Er überprüfte den Verband. Die Wunde in seinem Oberkörper blutete nicht, aber er war müde und sein Kinn pochte. Als Sorg um die nächste Ecke bog, sprang jemand aus der Dunkelheit, stürzte sich auf ihn und stülpte ihm einen Sack über den Kopf. Dann wurde ringsherum alles schwarz. Der Raum hinter der Leichenhalle hatte keine Fenster, nur das Licht einer nackten Glühbirne fiel auf die getünchten Wände. Als Sorg der Sack vom Kopf gezogen wurde, blinzelte er verwirrt. Er entdeckte einen Tisch aus Kiefernholz und ein paar Stühle. Der Geruch der Balsamierflüssigkeit stieg ihm in die Nase. Er erkannte Markov, doch die beiden anderen Männer und die Frau kamen ihm nicht bekannt vor. Ein stattlicher Mann, von der Statur her eher ein Soldat als ein Zivilist, trat vor. Er zog seinen Ring vom Finger, zeigte Sorg das auf die Innenseite gravierte Symbol und sagte: »Erkennen Sie das?« Sorg atmete erleichtert auf. »Mein Name ist Boyle. Verzeihen Sie uns die dramatische Entführung, aber wir waren nicht sicher, ob Sie verfolgt werden oder ob Sie geredet haben.«
»Ich habe nichts gesagt. Kein einziges Wort.«
Boyle steckte sich den Ring wieder an den Finger. »Da ich die Verhörmethoden der Roten kenne, fällt es mir schwer, das zu glauben. Ich schwöre, ich war fest entschlossen, nichts zu sagen, und dann ließ mich Jakob plötzlich laufen.« »Sie sind also Sorg«, fuhr Boyle fort. Er klang verärgert. »Wenn Sie nicht in einem so erbarmungswürdigen Zustand wären, würde ich Sie jetzt auspeitschen lassen. Warum in Gottes Namen haben Sie sich schnappen lassen?« »Ich habe einen dummen Fehler begangen«, erwiderte Sorg zerknirscht und erklärte Boyle, was geschehen war. »Jakob hat behauptet, dass die Familie heute kurz nach Mitternacht hingerichtet wird«, sagte Sorg verzweifelt.
»Also ist es beschlossene Sache«, warf Markov ein. »Darum wurde auch der Lastwagen angefordert.«
Boyle klappte seine Taschenuhr auf. »Es ist kurz nach 10.« Sorg ergriff seinen Arm.
»Wir müssen irgendetwas tun.«
Es war Boyle anzusehen, dass er unter enormem Druck stand. Er lief wie ein wildes Tier hin und her. »Funktioniert Ihr Telefon?« fragte er Markov.
»Wenn die Telefonisten getrunken haben, vermutlich nicht.«
»Dann brauche ich einen Freiwilligen, der in einer Uniform der Rotarmisten so schnell er kann zum Militärdepot läuft. Ich wette, der Kommandant will den Lastwagen vor dem Haus stehen haben, bevor er die Hinrichtungen durchführt. Wenn uns irgendein Vorwand einfällt, damit der Laster erst später am Ipatjew-Haus ankommt, würde sich alles verzögern und ich hätte Zeit nachzudenken.« Boyle wandte sich erneut Markov zu. »Können Sie Sprengstoff besorgen?«
»Ich bin Leichenbestatter und kein Bombenbauer. Warum?«
»Wir müssen für Ablenkung sorgen. Jekaterinburg ist eine Bergbaustadt. Hier herrscht bestimmt kein Mangel an Dynamit.«
»Wer ist Andrew?«
fragte Sorg. Juri Andrew runzelte die Stirn. »Ich? Warum?«
»Jakob hat mich beauftragt, Ihnen etwas mitzuteilen und Ihnen das hier zu geben.«
Sorg zog den Umschlag aus der Tasche.
»In diesem Umschlag soll eine Wegbeschreibung zu einem verlassenen Getreidespeicher etwa 1 Kilometer nördlich des Ipatjew-Hauses stecken. Jakob will sich dort in einer Stunde mit Ihnen treffen. Er hat gesagt, Ninas Leben könnte davon abhängen.«
Andrew erstarrte und nahm den Umschlag entgegen.
»Er will, dass Sie alleine kommen.«
Andrew riss den Umschlag auf. »Ich habe Jakobs Wegbeschreibung.« Er nahm 2 zusammengefaltete Blätter aus dem Umschlag und faltete sie auseinander. Eine grobe Skizze und einen handgeschriebenen Brief. Als Andrew die Zeilen las, wich alle Farbe aus seinem Gesicht. Er sagte kein Wort und riss vor Entsetzen den Mund auf. Tränen traten ihm in die Augen und er keuchte.
»Was ist los?« fragte Lydia.
»Es geht um Sergei«, erwiderte Andrew benommen und reichte ihr den Brief.
Ipatjew-Haus, Jekaterinburg. Jakob fuhr in dem Fiat-Lastwagen auf die Absperrung zu. Die Wachen winkten ihn durch. Er stieg die Treppe hinauf und betrat Jurowskis Büro. Der Kommandant sprang auf. Er hatte dunkle Ringe unter den Augen und wirkte erschöpft.
»Die Telegrafenleitung nach Moskau ist noch unterbrochen. Ich nehme an, an Ihrer Vollmacht, den Hinrichtungsbefehl zu bestätigen, hat sich nichts geändert.
Darum bin ich hier. Ist alles vorbereitet?«
Wir haben den Kellerraum bereits für die Hinrichtungen ausgeräumt. Den Lastwagen habe ich für Mitternacht im Militärdepot bestellt und Segeltuchrollen, um die Leichen einzuwickeln. Wir lassen den Motor laufen, damit die Schüsse gedämpft werden.
Fangen Sie nicht an, ehe der Lastwagen bereitsteht, sagte Jakob. Ich will nicht, dass alles im Chaos endet. Was ist mit den Waffen?
Wir benutzen Revolver und Pistolen. Die können wir bis zum letzten Moment vor der Familie verstecken. Nach den Hinrichtungen bringen wir die Leichen in den Wald, um sie dort zu beseitigen. Ich habe große Mengen an Schwefelsäure und Benzin gelagert, falls wir sie brauchen sollten.
Und was ist mit Ihnen? Sind Sie der Sache gewachsen, Jourovsky?
Der Kommandant grinste, als freute er sich auf die Aufgabe. Ich habe vor, die Opfer in einer bestimmten Ordnung aufzustellen, ehe wir den Raum betreten und sie hinrichten. Das macht die Sache einfacher.
Ausgezeichnet. Holen Sie die Männer, die Sie ausgewählt haben.
Der Kommandant ging hinaus und kehrte kurz darauf mit 10 Soldaten zurück. Einige trugen Uniformen und andere Zivilkleidung und rote Armbänder. Jakob schloss die Tür.
Ich habe die Waffen, die wir brauchen, von den anderen Wachen einsammeln lassen.
Jakobs Blick wanderte über die Männer, die sich im Halbkreis aufgestellt hatten. Er sah jedem Einzelnen in die Augen.
Wenn der Lastwagen um Mitternacht eintrifft, kommen Sie alle hierher. Dann drückt der Kommandant auf die elektrische Klingel, um die Romanows aus ihrer Wohnung zu holen. Er fordert sie auf, sich im Keller zu versammeln.
Jakob verstummte kurz. Der Kommandant informiert die Romanows, dass Zweifel an ihrer Sicherheit bestehen, weil sich der Feind der Stadt genähert hat. Es soll ein Foto von ihnen gemacht werden, um zu beweisen, dass sie leben und dass es ihnen gut geht. Sie werden allein gelassen, um auf den Fotografen zu warten. Erklären Sie Ihre Strategie, Kommandant.
Jourovsky grinste wieder. Es gibt keinen Fotografen. Es ist ein Trick, um sie in Sicherheit zu wiegen. 11 Schützen stehen 11 Personen gegenüber. Ich ordne jedem von ihnen ein Opfer zu. Sobald wir den Raum betreten, lese ich den Exekutionsbefehl vor und erschieße unverzüglich Nikolaus Romanow. Jeder von ihnen exekutiert das Opfer, das ihm zugeteilt wurde. Zielen Sie aufs Herz, sodass weniger Blut fließt.
Jakob warf einen Blick auf seine Taschenuhr.
Bis zur Hinrichtung sind Sie vom Dienst freigestellt. Sie dürfen das Haus aber nicht verlassen.
Die Männer gingen hinaus. Nur der Kommandant blieb in seinem Büro sitzen.
»Bleiben Sie hier?« fragte er Jakob.
»Nein, ich komme um Mitternacht zurück. Ich muss die Beseitigung der Leichen bezeugen, ehe ich mit meinem Bericht nach Moskau zurückkehre. Inzwischen muss ich noch etwas zu Ende bringen.«